essentieller Lithiumbedarf für Kinder in der Schwangerschaft und Stillzeit. Wenn Lithium ein essentielles Spurenelement ist, dann ist es das logischerweise auch für Kinder. Schließlich gehören sie keiner anderen Spezies an als Erwachsene. Die natürlich erhöhte Anreicherung von Lithium im embryonalen Gewebe und im Gehirn ist meines Erachtens sogar ein deutlicher Hinweis auf einen natürlich höheren Bedarf vor der Geburt. Neben vielen anderen essentiellen Funktionen aktiviert Lithium die Produktion von Stammzellen, aus denen sich alle menschlichen Gewebe entwickeln. Die Aktivierung neuronaler Wachstumsfaktoren und der Telomerase, die für die Aufrechterhaltung des Zellteilungspotenzials und der Lebensfähigkeit notwendig sind, wurde bereits in Kapitel 2 ausführlich diskutiert. Da sich bei Kindern nicht nur der Hippocampus, sondern das gesamte Gehirn, ja der gesamte Organismus noch entwickeln muss, ist ihr Bedarf sehr wahrscheinlich sogar etwas höher als der eines Erwachsenen. Auch Gerhard Schrautzer bemerkte, besondere Aufmerksamkeit sollte dem potenziell höheren relativen Lithiumbedarf von Kindern, Jugendlichen und stillenden Müttern gewidmet werden. Wenn man einmal erlebt hat, wie Kinder aufblühen, wenn man ihren unnatürlichen Lithiummangel ausgleicht, ist man sofort überzeugt, dass man ihnen etwas Lebensnotwendiges gegeben hat. Der Vergleich mit einer Pflanze, die kurz vor dem Vertrocknen steht und mit etwas Wasser wieder aufblüht, scheint mir hier sehr passend. Der Potsdamer Kinderarzt Dr. Med. Christian Schellenberg erklärt Eltern verhaltensauffälliger Kinder deshalb, dass die Gabe von Lithium in essentiellen Mengen nicht als medikamentöse Therapie zu verstehen sei, sondern lediglich als die Behebung eines unnatürlichen Mangels. Immer wieder untersucht er Kinder, die deutlich ausgeprägte Mangelsymptome aufweisen. Siehe unser Interview dazu. Er und ich sind uns aber sicher, dass auch viele Kinder, die kein auffälliges Verhalten zeigen, vom Ausgleich eines ernährungsbedingten Mangels an essentiellem Lithium profitieren würden. Dafür hat Dr. Schellenberg auch einen sehr anschaulichen Vergleich parat, den er gerne mit Eltern teilt. Mit einem Fahrrad, dessen Reifen fast platt sind, aber eben noch nicht auf der Felge aufsitzen, kann man zwar immer noch durchs Leben radeln, aber die Fahrt ist viel beschwerlicher, als sie sein müsste. Auch wenn man noch keine ausgeprägten klinischen Symptome zeigt, ist man weniger leistungsfähig. Man ermüdet schneller, chronische Erschöpfung droht. Und wehe, man fährt in ein kleines Schlagloch oder über eine Bodenwelle. Bei voll aufgepumpten Reifen wäre nichts passiert, doch jetzt hat man einen Platten und nichts geht mehr. Im übertragenen Sinne fällt man in eine Depression. Vielleicht stürzt man sogar und verletzt sich, nicht körperlich, aber seelisch. Dann droht in schlimmeren Fällen sogar eine posttraumatische Belastungsstörung. Auf jeden Fall ist die Reise zu Ende und man fragt sich, warum gerade dieses Ereignis einen so mitgenommen hat. Wenn es um Empfehlungen für Kinder geht, schrillen allerdings bei vielen die Alarmglocken, grundsätzlich erst einmal zu Recht. Man möchte ihnen, wie schon Hippokrates mit Primum nihil nocere forderte, in erster Linie auf keinen Fall schaden. Allerdings darf man nicht übersehen, dass ihnen ein Mangel an Lithium tatsächlich schaden würde und in dem Dosisbereich, über den wir reden, Nebenwirkungen zu erwarten und gegen die beabsichtigte Wirkung abzuwägen sind. Entsprechend würde das Nichtstun im Angesicht eines Mangels, also kein Lithium zu supplementieren, den eigentlichen Schaden bedeuten. Statt zu schaden soll der Arzt nämlich nach Hippokrates auch secundum cavere, tertium sanare, also zweitens vorsichtig sein und drittens heilen. Wenn ein Arzt nicht vorsichtig ist, übersieht er möglicherweise ein Problem, identifiziert eine falsche Ursache oder behandelt auf eine Weise, die nur neue Probleme erzeugt. Heilen ist hingegen nur durch Beheben der wahren Ursache möglich. Wenn ein Mangel an essentiellem Lithium die eigentliche Ursache eines medizinischen Problems ist, dann ist die Behebung dieses Mangels natürlich genau das, was von ärztlicher Seite aus zu tun ist. Obwohl es bei der essentiellen Zufuhr von Lithium um Mikromengen geht, die auch in verschiedenen Sorten Heilwasser vorkommen, hilft es zu wissen, welche Makrodosierungen im Vergleich dazu in anderen Ländern bei Kindern und Jugendlichen bei neuropsychiatrischen Erkrankungen wie der bipolaren Störung verabreicht werden. Die US-amerikanische Mayo Klinik zum Beispiel empfiehlt hierfür folgende Dosierungen für Erwachsene und Kinder ab 7 Jahren zur Langzeitbehandlung einer Manie, wobei der behandelnde Arzt die Dosis bei Bedarf anpassen kann. Ab 30 Kilogramm Körpergewicht 300 Milligramm bis 600 Milligramm Lithiumcarbonat 2 bis 3 Mal täglich. Das entspricht mindestens 120 Milligramm bis maximal 360 Milligramm reinem Lithium täglich. Von 20 bis 30 Kilogramm Körpergewicht 600 Milligramm bis 1200 Milligramm Lithiumcarbonat pro Tag, also 120 bis 240 Milligramm reinem Lithium täglich. Und bei einem Körpergewicht unter 20 Kilogramm soll die Dosis vom Arzt festgelegt werden. Interessanterweise wird bei diesen Empfehlungen nicht zwischen Erwachsenen und Kindern unterschieden, sondern nur auf die Gewichtsklasse abgestellt. Trotz dieser extrem hohen Dosierungen, die weit über dem Hundertfachen des Bedarfs an diesem essentiellen Spurenelement liegen, gibt es laut den Ergebnissen einer Meta-Analyse, das ist eine zusammenfassende Analyse mehrerer Studien, zum Einsatz von Lithium bei Kindern und Jugendlichen mit bipolarer Störung und Störung des Sozialverhaltens, die ebenfalls häufig mit Lithium behandelt werden, keine schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse in direktem Zusammenhang mit Lithium. Die häufigsten Nebenwirkungen waren ähnlich wie bei Erwachsenen. Was immer diese ähnlichen Nebenwirkungen auch sein mögen, die hohe Lithiumdosierung wird uneingeschränkt empfohlen. Diese systematische Übersicht unterstützt den Einsatz von Lithium bei BPS und SSV als wirksame und im Allgemeinen gut verträgliche Behandlung in der Pädiatrie. Wenn Kindern mit einem Körpergewicht von 20 bis 30 Kilogramm therapeutische Mengen von 120 bis 360 Milligramm reinem Lithium pro Tag gut verträglich verabreicht werden können, sind bei einer mehr als 120- bis 360-fach niedrigeren essentiellen Dosis von 1 Milligramm Lithium sicherlich so gut wie keine Nebenwirkungen zu erwarten. Schließlich ist man weit vom toxischen Bereich oberhalb dieser therapeutischen Dosen entfernt. Es ist erwiesen, dass Heilwasser, das die essentielle Menge an Lithium beinhaltet, das Risiko schwerwiegender negativer Auswirkungen eines chronischen Mangels auf die geistige Entwicklung und psychische Gesundheit von Kindern, wie zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit einer Entwicklung psychiatrischer Störungen wie ADHS, Angststörungen und Depressionen reduziert. Kinderarzt Schellenberg und auch ich gehen deshalb davon aus, dass auch Kinder, die trotz eines Lithiummangels keine psychischen Auffälligkeiten zeigen, durch eine ausreichende bzw. natürliche Versorgung mit Lithium mental leistungsfähiger und psychisch belastbarer sein könnten. Man sollte also nicht warten, bis eine psychische Auffälligkeit diagnostiziert wurde, um die Lithiumspiegel für ein auf das mentale Immunsystem gesundes Niveau anzuheben. Dies natürlich immer unter der Vorgabe, dass auch alle anderen Mängel an essentiellen Vitalstoffen beseitigt werden. Häufig sind bei Kindern und Jugendlichen neben Lithium auch andere gravierende Mängel festzustellen, beispielsweise bei Zink, Selen, Jod und insbesondere bei aquatischen Omega-3-Fettsäuren, wie mir Dr. Schellenberg in einem öffentlichen Gespräch mitteilte. Um es noch einmal klar zu sagen: Wenn bei Kindern solche Defizite auch an Lithium vorliegen und diese Mängel behoben werden, handelt es sich nicht um eine medikamentöse Therapie, sondern um die Behebung unnatürlicher Mangelzustände an essentiellen Vitalstoffen. Lithium und die anderen Vitalstoffe werden in diesem Fall nicht zu Medikamenten, auch dann nicht, wenn dadurch ein therapeutischer Erfolg erzielt wird, beziehungsweise die psychisch auffällige Symptomatik durch die Mangelbeseitigung ursächlich behoben wird. Tatsächlich finden sich bei Patienten in Schellenbergs Kinder- und Jugendärztlicher Praxis in Potsdam häufig Lithiumspiegel nahe der unteren Messgrenze im Bereich von 0,2 bis 0,6 Mikrogramm pro Liter, was einer Lithiumzufuhr von nur etwa 10 Mikrogramm pro Tag entspricht, dargestellt anhand der kleinen Maus in Abbildung 23. Das ist für einen Teenager gerade mal ein Hundertstel der hier vorgeschlagenen Lithiumzufuhr von einem Milligramm pro Tag. Viele dieser Kinder sind möglicherweise genau deshalb psychisch auffällig, weil sie, um auf den Vergleich mit dem Fahrrad zurückzukommen, einfach keine Luft mehr im Reifen haben. Insbesondere diese Kinder zeigen häufig erstaunliche Verbesserungen ihres Befindens durch eine Anhebung des Lithiumspiegels mittels täglicher Ergänzung von einem Milligramm Lithium in Form von etwa 25,7 Milligramm Lithiumorotat, einem organischen Lithiumsalz, dessen Vorzüge wir gleich besprechen werden. Bei derart niedrigen Ausgangswerten werden bereits nach wenigen Tagen Lithiumspiegel im Bereich von etwa 10 bis oft sogar 20 Mikrogramm pro Liter gemessen, was einer Steigerung um das 50- bis 100-fache entspricht. Das bestätigt wiederum, dass die tägliche Lithiumzufuhr zuvor nur etwa ein 50stel bis ein 100stel Milligramm, also 10 bis 20 Mikrogramm oder sogar noch weniger betrug. Hier ein paar zusätzliche Informationen. Homöostase bei leicht höherem Bedarf? Meist reduziert sich die psychische Belastbarkeit von Kindern infolge eines Lithiummangels. Die daraus resultierende Neuroinflammation führt dazu, dass sie potenzielle Stresssituationen meiden, was häufig auch den Kontakt zu anderen Kindern betrifft. Sie drohen zu vereinsamen. Mit steigendem Lithiumspiegel blühen sie oft regelrecht auf und können wieder aktiver am sozialen Leben teilnehmen. Dies ist für sie allerdings ungewohnt und daher oft mit mehr Stress verbunden, so dass laut Dr. Schellenberg eine Dosisanpassung nötig sein kann, um in den Bereich einer gesunden Homöostase zu gelangen. Generell kann der Bedarf an essentiellem Lithium bei neuroinflammatorischen Vorerkrankungen etwas höher sein. So sollte, meines Erachtens, zumindest für einen gewissen Zeitraum, die Dosis von einem Milligramm pro Tag auch erhöht werden. Welche Menge an Lithium im essentiellen Bereich für eine bestimmte Person ideal ist, lässt sich nicht aus der RDA ableiten, denn diese ist eine statistische Größe bzw. Schätzung und somit nur ein grober Anhaltspunkt. Dr. Schellenberg beginnt daher immer mit einer Dosierung im unteren Bereich und steigert bei Bedarf. Im Bereich von 10 bis 20 Kilogramm Körpergewicht könnten auf Basis der vorher genannten Makrodosierungen, zum Beispiel 0,5 Milligramm Lithium, das entspricht ca. 13 Milligramm Lithiumorotat, pro Tag sinnvoll sein. Bei geringerem Gewicht entsprechend weniger, zum Beispiel 0,25 Milligramm Lithium, das entspricht ca. 6,5 Milligramm Lithiumorotat pro Tag direkt nach der Stillzeit. Diese Dosis halte ich nach heutigem Kenntnisstand für angemessen und hätte sie auch meinen eigenen Kindern gegeben, wenn ich damals gewusst hätte, was ich heute weiß. Aufgrund der aktuellen Gesetzeslage, nicht anerkannte Essentialität und Verschreibungspflichtigkeit und der mangelnden Erfahrung mit essentiellem Lithium muss der Kinderarzt über diese Vorschläge mitentscheiden. Aber das sollte sich in nicht allzu ferner Zukunft ändern, sobald Lithium als essentiell anerkannt sein wird und es mehr Erfahrung mit der Behandlung von unnatürlichen Mangelzuständen gibt. Wenn Ihr Kinderarzt zögerlich ist, empfehle ich die entsprechenden Artikel auf meiner Webseite. Hier ein paar weiterführende Informationen zum Thema lithiumhaltiges Trinkwasser und fetales Wachstum. Eine Studie aus dem Jahr 2015 mit dem Titel Umweltexposition gegenüber Lithium während der Schwangerschaft und fetale Größe, eine longitudinale Studie in den argentinischen Anden, ich nenne sie im Folgenden Andenstudie, untersuchte den Einfluss von Lithium aus der Umwelt auf die Entwicklung ungeborener Kinder. Die Forscher fanden heraus, dass ein höherer Lithiumgehalt im Blut der Mutter mit einer geringeren Größe des Fötus zusammenhing. Dies betraf sowohl den Körper als auch den Kopf und die Oberschenkel im zweiten Schwangerschaftsdrittel sowie die Körperlänge bei der Geburt. Pro 25 Mikrogramm pro Liter Anstieg des Lithiumspiegels im Blut verringerte sich die Größe des Kindes um 0,53 Zentimeter. Ein Anstieg von 100 Mikrogramm pro Liter im Blut war mit 2 Zentimeter kleineren Neugeborenen verbunden. Die Forscher schlussfolgerten, dass eine Lithium-Exposition über das Trinkwasser mit einer Beeinträchtigung der fetalen Größe assoziiert ist, die bereits in der Frühschwangerschaft zu beginnen scheint. Diese Ergebnisse widersprechen in allen Parametern einer großen Studie aus dem Jahr 2020 an schwangeren Frauen, die aufgrund einer bipolaren Störung im Durchschnitt mehr als 120 Mal höhere Lithiumwerte hatten als schwangere Frauen in den argentinischen Anden. Die Kinder von Schwangeren wurden laut dieser bipolaren Schwangerschaftsstudie, wie ich sie nennen möchte, mit höheren Lithiumspiegeln nicht kleiner, sondern sogar etwas größer geboren, was sich bereits in der Embryonalentwicklung abzeichnete. Diese Erkenntnisse bestätigen auch die Ergebnisse einer größeren prospektiven Studie aus dem Jahr 1992. Aber dieses höhere Geburtsgewicht ist unnatürlich, da unnatürlich hohe Lithiummengen zugeführt wurden. Dass Lithium allerdings aufgrund seiner Funktion als Aktivator der Stammzellvermehrung das Größenwachstum eher anregt als bremst, zeigte sich auch tierexperimentell. Lithiummangel, wie wir bereits gesehen haben, führt zu einer Reduktion des fetalen Wachstums, der Geburtsgröße und des Geburtsgewichts. Daher muss es für Ergebnisse der Andenstudie geringere Geburtsgröße bei höherer Lithiumzufuhr eine andere Erklärung geben. Die naheliegendste ist die Tatsache, dass im Wasser der Anden nicht nur erhöhtes Lithium, sondern auch Werte bis zu 266 Mikrogramm pro Liter Arsen, 531 Mikrogramm pro Liter Cäsium und bis zu 16.560 Mikrogramm pro Liter Bor gemessen wurden. Allein für Cäsium und Bor wurde bereits festgestellt, dass eine Exposition während der Schwangerschaft mit einem signifikant niedrigeren Geburtsgewicht einhergeht. Auch die Exposition gegenüber Arsen war laut den Ergebnissen einer Metastudie mit einer signifikanten Verringerung des Geburtsgewichts verbunden. Obwohl die Autoren der Andenstudie dies ebenso erkannten, fokussierten sie sich bei ihrer Erklärung nur auf Lithium. Wir müssen zudem davon ausgehen, dass auch noch weitere potenziell toxische Einflussfaktoren erhöht gewesen sein könnten, die nicht untersucht wurden. Beispielsweise geht ein hoher Lithiumgehalt oft mit einer höheren Uranbelastung einher. Ein Anstieg der Uranbelastung in der Umwelt bzw. in der Nahrung ist laut Studienlage ebenfalls mit signifikanten fetalen Wachstumsproblemen verknüpft. Solange keine Studien mit Lithium im Mikrodosierungsbereich und ohne Zufuhr multipler Toxine vorliegen, muss diese Studie aus den Anden, deren Trinkwasser mit Toxinen verunreinigt war, als ein fehlerhaftes Puzzleteil entfernt werden. Ihre Ergebnisse widersprechen überdies denen einer Hochdosistherapie mit Lithium als auch dem bekannten natürlichen Wirkprofil des Elements. Frauen in der Schwangerschaft und Stillzeit haben keinen geringeren, sondern sehr wahrscheinlich einen höheren Bedarf, wie auch schon Gerhard Schrautzer vermutete. Ob dieser aber tatsächlich in relevantem Ausmaß über den hier vorgeschlagenen RDA von 1 Milligramm pro Tag liegt, ist derzeit, Stand Frühjahr 2025, noch unklar, könnte sich aber bei zukünftigen Bestimmungen der Lithiumwerte noch zeigen. Da wir, um auf der sicheren Seite zu sein, den Schätzwert des essentiellen Bedarfs bereits verdoppelt haben, würde ich ohne solche Informationen davon ausgehen, dass wir uns aufgrund der Toleranzen, die in der RDA von 1 Milligramm pro Tag enthalten sind, bereits damit sehr nahe am Optimum befinden. Daher würde ich Schwangeren und stillenden Müttern derzeit keine höheren Dosen empfehlen, obwohl die essentielle Breite sicherlich hoch ist. Eine Diskussion des erstaunlich geringen negativen Einflusses, den selbst mehr als 100-fach höhere Dosen auf die neurologische Entwicklung des heranwachsenden Kindes haben, in diesem Fall beobachtet bei der Lithiumbehandlung von Schwangeren mit bipolarer Störung, findet sich in Kapitel 4. Aufgrund der epidemiologischen Trinkwasserstudien und der tierexperimentellen Defizitstudien ist eher ein schwerer Lithiummangel ein Problem für die körperliche und vor allem geistige Entwicklung des Kindes.